So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich möchte heute die erste Schraubenschlüsselpredigt bei uns halten im Haus. Denn wenn etwas festsitzt, so eine Schraube irgendwie nicht geht und man da auch mit Öl nicht richtig beikommt, dann braucht man eine Verlängerung der Kraft, damit eine Bewegung entsteht. Dann braucht man so einen Schraubenschlüssel. Und was der Schraubenschlüssel bei den Schrauben ist, das soll dieses Gemeindemotto hier für geistliche Prozesse in unserer Stadtmission sein. Es soll so ein Werkzeug sein, das uns hilft, ein bisschen dichter beizukommen, eine Sache noch mehr bewusst zu machen und zu überlegen, wie können wir daran jetzt ein bisschen Bewegung kriegen, damit das, was vielleicht auch irgendwo festsitzt, bei uns ein bisschen lockerer wird. Da, wo wir eine vorgefertigte Meinung haben, wo wir uns selber eingeengt haben über die Jahre, wo wir dann einfach nochmal gucken, jetzt geht's ein bisschen los mit gemeinsamer Kraft, mit Gottes Kraft drehen wir und auf einmal, blub, geht's. Und so wie bei mir zu Hause der Geschirrspüler auf einmal dann neu werden kann, so kann auch bei uns was neu werden in unserer Gemeinde. Und das wünsche ich uns allen von Herzen. Das Motto unserer Gemeinde habt ihr ja auch auf den kleinen Zettelchen, es ist auch auf der Homepage www.stadtmission-prenzlau.de, da sind auch die Predigten drauf und wir haben es hier vorne auf der Leinwand. Sprechen wir dieses Motto doch mal vielleicht gemeinsam, um so ein bisschen Training zu haben. Steht dazu gern mal auf, dass mir keiner einschläft in der Predigt. So, wir wollen eine Gemeinschaft von Christen sein, die Menschen im Gottes Namen begegnen. Und nochmal, wir wollen eine Gemeinschaft von Christen sein, die Menschen in Gottes Namen begegnen. Das wollen wir sein. Ihr dürft euch wieder setzen, aber dieses Motto ins Herz reingravieren. In den nächsten Predigten, da möchte ich mit euch also jetzt so ein bisschen trainieren, Schraubenschlüssel in die Hand nehmen und überlegen, wie können wir denn das fruchtbar machen, dass wir nicht einfach eine fromme Theorie haben und gute Vorsätze, sondern dass wir wirklich Butter bei die Fische tun, dass es praktisch wird in unserem privaten Leben, in unserem Gemeindeleben. Heute schauen wir uns den ersten dieser fünf Bereiche an, in denen uns das Motto weiterhelfen will, das Thema Gemeinschaft. Und bevor wir da anfangen, hatte ich heute spontan noch einen Impuls. Ich bin ja heute Morgen auch durch den Nebel gefahren und da kam mir ein Gedicht in den Sinn, was ich in Schulzeiten auswendig lernen musste. Jetzt lese ich es im Handy. Und dieses Gedicht macht so ein bisschen deutlich, warum Gemeinschaft so unendlich wichtig ist. Seltsam im Nebel zu wandern, einsam ist jeder Busch und Stein, kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als mein Leben noch Licht war. Doch nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allen ihn trennt. Seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Hermann Hesse, eine etwas depressive Grundstimmung, aber auch einer aus Schwaben, aus Kalf. Was er ausdrückt ist, dass das Leben, wenn man es alleine lebt, es ist wie im Nebel. Und dann ist es nicht so schön, es ist nicht fröhlich, es ist nicht belebt. Aber es muss auch nicht so sein, denn es gibt dieses Heilmittel von Gott, die Gemeinschaft. Gemeinschaft ist etwas Wunderbares. Als Menschen sind wir von Gott als Beziehungswesen geschaffen. Und in einer guten Gemeinschaft, da werden die Einzelnen nicht gleichgeschaltet wie beim Volkskongress der Chinesen, sondern in einer guten Gemeinschaft, da darf jeder Einzelne von uns, von euch sein, wie er ist, wie Gott ihn gemacht hat, begabt hat, mit Ecken und Kanten, mit Qualitäten, mit Begabungen. Und dann kann das Ganze ein buntes Bild ergeben. Gott liebt die Vielfalt und jeder Einzelne von euch und ich auch mit meinen Ecken und Kanten, wir alle sind wertvoll in ihm. Die Bibel, die sagt uns an vielen Stellen, dass Gott selbst ein Gemeinschaftswesen ist. Er liebt als Vater, Sohn und Heiliger Geist, die leben in einer perfekten Harmonie und Gemeinschaft. Sie sind sich eines Sinnes, gehen in eine Richtung. Echte Liebe kann sich nur da entwickeln, wo man einander nahe kommt, wo eine Gemeinschaft möglich wird. Und dann kommen wir zu dem Problem. Anders als bei Gott haben wir Menschen ebenso Probleme, Nähe zuzulassen, den anderen an uns ranzulassen. Und wenn Menschen aufeinander kommen, dann kann es schon mal ordentlich krachen. Und das sehen wir nun auch bei diesem biblischen Bericht hier, den habe ich nochmal als Bild original dabei, mit der Ehebrecherin in Johannes 8, wer da mitlesen möchte. Wir haben das schon gerade in der Schriftlesung gehört. Da waren Menschen, die sich einig waren. Da war eine Gemeinschaft von Menschen, die war sich aber nicht einig im Guten, sondern im Bösen. Sie wollten diese einzelne Frau ausschließen aus der Gemeinschaft. Sie wollten sie in den Nebel schicken oder über in die ewigen Jagdgründe. Sie wollten sie umbringen und steinigen. Über den Jordan. Jede Gemeinschaft von Menschen funktioniert nach gewissen Regeln und hier haben die ein Feindbild ausgemacht. Diese Frau hat nicht nach den Regeln gespielt. Die Frau, die hier im Tempel vor Jesus gezerrt wurde, die hat Regeln übertreten und wir wissen nicht mal aus dieser Bibelstelle, ob das mit Absicht passiert ist oder nicht. Es gibt immer eine Vorgeschichte. Jede Sünde, auch jeder Ehebruch hat eine Vorgeschichte, die traurig ist und wo ja es an Liebe gemangelt hat. Jedenfalls sind Gottes Spielregeln für das Leben gut und gerecht und es ist eine Spielregel von Gott, dass die Menschen zusammen sein sollen und einander nicht verletzen sollen. Und hier wird diese Frau eben in den Mittelpunkt gestellt, sie wird zum alleinigen Sündenbock gemacht, obwohl wir alle wissen, zum außerehelichen Sex gehören immer zwei Personen. Hier fehlt aber der Mann. Wo ist denn der? Diese Frau, die wurde von den religiösen Eliten damals als Köder missbraucht, weil diese religiösen Juden Jesus provozieren wollten, dass er etwas Unbedachtes sagt. Wenn er sagt, ja, diese Frau soll sterben, weil es steht im Gesetz, dann wäre er auf einmal der Böse gewesen und er hätte Gottes Gnade nicht gezeigt. Hätte er gesagt, ach komm, Gott drückt da mal ein Auge zu, dann hätten die gesagt, du nimmst ja die Bibel gar nicht ernst. Gott hat es im Alten Testament dem Mose als Gesetz gegeben. So eine lieblose Gemeinschaft von Menschen, die sich zusammenrottet, die kann eine zerstörerische Wirkung haben. Und das gibt es auch in manchen christlichen Gemeinden. Das ist dann wie in einer Sekte richtig eng. Und wehe, man macht irgendwas falsch, dann wird man ausgegrenzt, man wird gemobbt, man wird psychisch fertig gemacht. Das ist nicht das Evangelium, das ist nicht die Gnade, das ist nicht da, wo unser Motto mit uns hin möchte oder so, wie Gott es sich gedacht hat, unser Leben verlaufen soll. Wir stehen aber eben auch in der Gefahr, wir sind eine Gruppe von Menschen, wir haben die religiösen Regeln aus der Bibel und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Liebe, die Gott hier in der Bibel meint, als Waffe nutzen gegen Menschen. Und darum will uns das Motto heute wie ein Werkzeug helfen, einen anderen, einen besseren Standpunkt einzunehmen. Denn wie heißt es da im Motto? Nochmal laut, wir wollen eine Gemeinschaft von Christen sein, die Menschen in Gottes Namen begegnen. In Gottes Namen wollen wir Menschen begegnen. Nicht, ob mir da einer passt, der da reinkommt oder nicht. Nicht das ist das Kriterium, sondern in Gottes Namen, auf Gottes Art und Weise, wollen wir mit Menschen umgehen. Und wie macht Gott das? Ich lese das mit euch nochmal hier in den ersten 5 Versen. Denn Jesus ist der Sohn Gottes und was Jesus macht, das zeigt uns, wie Gott tickt, wie Gottes Herz ist. Jesus aber ging zum Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer, die brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen und sie stellten sie in die Mitte und sie sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen konnten. Und wie reagiert jetzt Gott? Wie begegnet Jesus dieser Frau, dieser Situation? Jesus bückte sich und er schrieb mit dem Finger auf die Erde. Diese aufgehetzte Meute, die verhielt sich herzlos, so wie die iranische Sittenpolizei im Moment Menschen verfolgt und sagt, ja, wenn du nicht nach den Spielregeln, dann drehen wir durch und dann kommst du in den Knast, dann hast du keine Zukunft in unserem Land. Das war damals exakt das Gleiche, religiöser Fanatismus, keine Liebe, keine Gnade, kein Suchen, warum tickt denn der Mensch so, wie ist er da hingekommen. Wer eine markierte Grenze übertritt, der wird fertig gemacht. So ist es bei den Juden damals gewesen. Für solche religiösen Menschen gibt es nur schwarz und weiß, richtig und falsch. Und es wird keine Gemeinde wachsen, die solche Leute nicht reinlässt. Im Grunde sind wir doch alle gebrochen. Die Bibel, wenn sie uns einen Spiegel vorhält, wir alle haben doch noch unsere Baustellen. Ich als Pastor, ihr als Gemeinde, Mitglieder und Freunde. Diese moralische Sicht der Juden damals, die macht deutlich, was die Juden für ein Bild von Gott hatten, von ihrem ja, vermeintlichen Auftraggeber. Für sie war Gott vor allen Dingen der Richter. Aburteilen, fertig, weg, alles was nicht sauber ist, raus aus der Herde. Das Alte Testament zeigt uns einerseits, dass Gott heilig ist und dass die Reinheit Gottes auch nicht ja, kompromittiert werden soll, also geschändet werden, verunreinigt werden soll. Aber vor allen Dingen zeigt uns das Alte Testament, der große Teil der Bibel, eine andere Sache. Gott ist gnädig und barmherzig. Wäre er nicht gnädig und barmherzig, hätte er immer alle Gesetze zack durchgezogen. Die Juden hätten es gar nicht ins Neue Testament geschafft. Schon als sie das goldene Kalb gebaut haben, war Gott so weit, dass er konsequent eigentlich die hätte umbringen müssen als ganzes Volk. Aber er war gnädig und barmherzig und von großer Güte und Geduld. Jesus, der war und ist auch jetzt noch als Teil der heiligen Dreieinigkeit, er ist nah am Herzen des Vaters. Er sieht uns gnädig und barmherzig an. Und er kann dieser Frau ins Herz schauen und er weiß die Vorgeschichte. Er sieht ihre Sehnsucht, er sieht ihr Elternhaus, er sieht die Beziehung, in der sie vielleicht war. Die Ehe, aus der sie vielleicht ausgebrochen ist oder der, mit dem sie Ehebruch hatte, wer weiß das genau? Jesus wusste es. Er schaut dann auch in die Reihe der Ankläger hinein und er sieht dort eben, was so hart ist, wo sie aus der Religion, die Gott ihnen schenken wollte, dem Glauben, etwas Hartes, ein Gesetz gemacht haben, statt einfach zu leben und die Liebe zu fördern zwischen Menschen und in der Gesellschaft. Jesus, wie er dort sitzt im Staub und etwas reinkritzelt, die Theologen sind sich nicht sicher, was, vielleicht hat er die Namen der einzelnen Beteiligten aufgeschrieben als Protokoll, wer weiß. Jesus, der da sitzt, er ist der gute Hirte. Und er sieht sich umgeben von Schäfchen, die miteinander rumstreiten. Schäfchen, die mit Steinen werfen, obwohl sie alle im Glashaus sitzen. Denn wir alle sind Sünder, allesamt ich, ihr, die da und draußen auch in Prenzlau alle. Jesus, der lässt sich hier nicht einfach vor den Karren der Ankläger spannen. Er lässt sich nicht dazu provozieren, ein rasches Urteil zu fordern. Er steht vielmehr auf, drückt damit Autorität aus. Und er spricht diese ganz berühmten Worte in Vers 7. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, da richtete er sich auf und sprach zu ihm, wer nun unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn wir Menschen in Gottes Namen begegnen wollen, wie es unser Motto sagt, wenn wir dieses Werkzeug benutzen wollen, dann müssen wir das wie Jesus tun. Theologisch gesehen wäre Jesus der Einzige auf dem Erdkreis gewesen zu allen Zeiten, der diese Frau tatsächlich zu Recht richten darf, weil er sündlos war. aber er wurde uns auch darin ein Vorbild, indem er auf dieses Privileg verzichtete. Er hat nicht gerichtet, nicht verurteilt, denn Jesus hat gelehrt, dass wir als Menschen das nicht tun sollen. In der Bergpredigt in Matthäus 7, da hat er exakt über dieses Richten gesprochen. Richtet nicht, damit nicht ihr gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist immer noch in deinem Auge. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und danach sehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders oder deiner Schwester Auge ziehst. Jeder von uns und jeder damals von den Anklägern ist ein Sünder. Diese Diagnose stellt uns die Bibel und das ist eine befreiende Diagnose, weil wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt dir, was du hast, dann kannst du auch daran arbeiten und du kannst vielleicht Heilung finden. Und die Sünde, die hat eine Heilung durch die Vergebung von Jesus Christus. Ehebruch fängt laut Jesus ja schon viel früher an, nicht erst hier, wo sie die Frau erwischt haben, sondern laut Jesus fängt ja Ehebruch schon mit einem begehrlichen Blick an. Und wenn es gerade nicht das ist, womit du ein Problem hast in deinem persönlichen Leben, dann gibt es doch 100.000 andere Sünden, zu denen dein und mein Herz fähig sind, wenn wir ehrlich sind. Sonst lest noch mal die Bibel, was man alles falsch machen kann. Jesus richtet diese Frau nicht und ist uns darin ein Vorbild. Er heißt aber auch nicht ihre Sünde gut. Und auch in unserer Stadtmission heißen wir die Sünde nicht gut. Gott hat Regeln gegeben, damit unser Leben sich entwickelt. Und wenn wir die Regeln übertreten, dann zeigt es uns nur, dass wir Hilfe brauchen, dass wir es allein nicht schaffen, dass wir mal wieder gegen die Wand gelaufen sind und aufstehen müssen und mit Gottes Hilfe neu machen müssen. Sünde ist niemals eine Bagatelle. Aber Jesus, der weitet den Blick bei allen Beteiligten eben dafür, dass es nicht um diese eine Frau geht, sondern dass diese Frau ein Symptom der ganzen Welt ist, die von Gott weggegangen ist. Und er sagt, fass dir doch mal an die eigene Nase. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Der soll dann anfangen mit dem Gericht. Und diese Aussage hat die Menschen demütig gemacht, denn sie hatten ein großes Bewusstsein über das Gesetz und die Heiligkeit Gottes, viel mehr als wir das manchmal haben. Indem sich Jesus wieder hinsetzt, etwas in die Erde kritzelt, da macht er auch etwas Gutes, was wir lernen können, wenn wir im Konflikt sind, im Streitgespräch mit anderen. Einfach mal einen Schritt zurückgehen. Einfach mal nicht sofort zurückschießen, wenn jemand mir etwas sagt. Ruhe reinbringen. Und Jesus gibt hier diesen Menschen Zeit zum Nachdenken über sich selbst. Zeit, sich selber zu erkennen. Wer Gottes Worte in der Bibel ernst nimmt, der erkennt, dass niemand auf Erden sündlos sein kann. Und darum beginnen auch die Ältesten, die also am längsten schon die Bibel gelesen haben von diesen Juden, die Ältesten, die Redelsführer, die Anführer in der Gesellschaft, die Meinungsmacher, die beginnen den Rückzug, weil sie wissen, ja, hast ja recht, wir haben überreagiert. Als Christen, da sollten wir auch darauf verzichten, mit anklagenden Fingern auf andere zu zeigen. Denn wenn einer nach da zeigt, zeigen doch vier zurück im Normalfall. Der einzige Unterschied zwischen uns als Christen und allen anderen Sündern auf dieser Erde, dieser einzige Unterschied ist allein, dass wir durch Gottes Gnade umkehren durften, neu werden durften, dass wir durch Jesu Blut am Kreuz Vergebung und neues Leben erlangen konnten. Wir sind nicht besser als die anderen, sondern besser sind wir dran. Wenn wir Menschen in Gottes Namen begegnen wollen, wie es unser Motto sagt, was wir hier auch an der Wand haben auf der Homepage, und ich mache auch noch mal ordentliche Visitenkarten davon. Wenn wir Menschen so begegnen wollen, dann ist der Verzicht auf lieblose Anklagen der Anfang. Dieses Einladende, wir sind alle Sünder, komm rein, fühl dich willkommen. Aber es ist nur eine Seite der Medaille. Und Jesus macht uns jetzt an dieser Stelle noch vor, dass eine zweite Seite der Medaille dazukommen soll, nämlich das Privileg der zweiten Chance. Ich lese die Verse 10 bis 11. Jesus richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sind alle weg? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Frau, du hast deine Lektion gelernt. Du darfst neu anfangen. Jesus redet mit dieser Frau. Jesus sucht den Kontakt. Er spricht sie an. Er sagt nicht: Wo, jetzt hat es geknallt und jetzt redet keiner mehr miteinander. So sind wir Menschen ja oft. Wir reden manchmal mehr über die anderen, die irgendwas ausgefressen haben, statt mit denen selber zu reden. Jesus, er spricht diese Frau an. Er reicht ihr damit die Hand und sagt: Ich kann mit dir was anfangen, trotz der Sünde, die passiert ist. Jesus, er baut eine Brücke zu diesem Menschen, der sonst denkt: Ach, ich bin ja so verloren und keiner mag mich, bloß weg hier. Da sagt er: Nee, nicht weg. Wir haben drüber geredet, es wurde geklärt und jetzt steh wieder auf. Wie oft reden wir nur übereinander? Oder bei Konflikten in der Gemeinde, dann redet man nicht mehr miteinander, man meidet sich ganz elegant. Das kenne ich auch aus manchen Gemeinden, in denen ich war. Jesus, der spricht die Frau an und der gibt ihr eine neue Chance. Es ist schiefgelaufen, alles klar, sündige hinfort nicht mehr. Als christliche Gemeinde, da können wir auch nicht verhindern, dass sich bei uns Sünde einschleicht. Wir sind Menschen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir sind umgeben von Versuchungen, von dummen Gedanken, die auf uns einströmen und die uns immer wieder auf den falschen Pfad bringen. Wir sind versuchbar, sonst bräuchten wir nicht beten im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir sind angreifbar, das ist so. Wir lesen bestimmt auch viel zu wenig Bibel. Wir lassen uns manchmal mehr von den anderen Sachen, von der Welt prägen, als von Gottes Wort, das eben sagt, wie wir besser leben und lieber leben können, wie wir vergeben können. Wir fragen viel zu selten nach Gottes Willen, beten zu wenig. Aber wir leben eben bei all dem, was noch nicht so klappt, wir leben doch aus dieser zweiten Chance, die Gott uns zuspricht. Wir haben Gnade bekommen durch Jesus Christus. Jesus hat uns auch angesprochen. So wie er in der Bergpredigt das Vergeben gepredigt hat, nicht 7-mal sollst du vergeben deinem Bruder, deiner Schwester, sondern 70-mal, 7-mal, Flatrate, immer, immer wieder. So sollen wir auch in unserer Gemeinde immer wieder neu miteinander anfangen, auch wenn wir verletzt werden, wenn wir enttäuscht werden von anderen. Wir sind nun mal Menschen. Immer wieder aufstehen und sagen: In Gottes Namen, um Jesu Willen, ich gebe dir wieder eine Chance. Ich mache die Tür nicht zu, sondern ich mache sie für dich wieder auf. Eine Gemeinschaft kann nur auf Dauer existieren und eine Gemeinschaft kann nur auf Dauer auch aufblühen, wenn wir Gnade walten lassen, so wie Jesus in Gottes Namen Gnade geschenkt hat. Ich sage es nochmal ganz deutlich, in unserer Stadtmission, jeder Einzelne hier, wir haben uns hier nicht versammelt, weil wir uns alle nur mögen oder verwandt sind oder so, oder weil wir alle die gleiche Herkunft haben. Nicht alle sind, manche sind ein bisschen ärmer, manche ein bisschen reicher, manche sind schlau oder manche sind so wie ich, nicht so schlau, wie auch immer. Ja, Gott hat uns zusammengeführt, nicht weil wir uns die Nase vom anderen immer passt, ja. Wir haben so unterschiedliche Hintergründe, dass wir hier zusammen sind, liegt einzig und allein an unserem Herrn, am guten Hirten, an Jesus. Und der hat uns wie eine Schafsherde zusammengesammelt und der sammelt auch noch neue Leute dazu. Hier ist noch Platz. Und alle, die im Internet zuhören und heute nicht im Gottesdienst sind von unseren Gemeindemitgliedern, kommt mal wieder her, dass wieder mehr voll ist. Ende der Durchsage. Trotz aller Unterschiedlichkeiten will Jesus uns als guter Hirte zusammenhalten. Und wenn wir mal bocken und so, da kann der mit leben. Aber wir müssen eben lernen, uns das Leben nicht schwer zu machen, sondern zu vergeben, neu anzufangen. Wenn wir einander in seinem Namen begegnen, in Gottes Namen begegnen und auch den Menschen draußen in unserem Umfeld, unseren Verwandten, den Nachbarn, den Kollegen, unseren Lieblingsfeinden vielleicht, ja, wenn die diese Gnade erleben, dann wirkt das attraktiv. Und dann bekommt auch unsere Gemeinde noch mal mehr Attraktivität, weil sie sagen, so wie René das vorhin gesagt hat, ja, so eine Gemeinschaft hast du woanders jetzt noch nicht erleben können. Und das ist einfach ein tolles Statement, was man jetzt so mal hört. Ja, in unserem Motto steht, wir wollen eine Gemeinschaft sein. Ich komme langsam zum Ende. Hier steht, wir wollen. Wir strecken uns danach aus, wir wollen das Werkzeug in die Hand nehmen. Gemeinschaft soll uns wichtig sein, wir wollen schrauben, wir wollen besser werden. Wir sind aber, solange wir leben und ein Werkzeug zur Verfügung haben, sind wir eben noch nicht fertig. Und wir haben Zeit zu trainieren und zu üben. Und dafür müssen wir eben diesen heutigen Schraubenschlüssel Gemeinschaft gemeinsam anwenden. Sonst haben wir nämlich schon übermorgen vergessen, worum es eigentlich in der Predigt am Sonntag ging. Wir müssen es also anwenden, was wir hier heute haben. Unter dem Motto, das steht zu dem Punkt Gemeinschaft mit dem roten G, wir wollen füreinander einstehen. Und das ist doch die spannende Frage, was bedeutet denn das, füreinander einzustehen? Im Alltag und auch im Gottesdienstleben oder Gemeindeleben, also gnädig miteinander sein. Das Erste, was ich sehe, ist ein Mensch, der wie diese Sünderin durch eine schwere Zeit geht, den sollte man nicht isolieren und alleine lassen. Man sollte nicht sagen, oh, da ist Sünde und oh, da kann ich jetzt gar nicht mit umgehen, sondern dieser Mensch braucht andere, die für ihn beten, die ihn einladen, die zuhören und die nicht einfach pauschal verurteilen. Eine andere Form von Gemeinschaft versuchen wir als Gemeinde auch zu fördern, dass wir überhaupt einander noch besser kennenlernen, dass wir niederschwellige Angebote machen, dass wir nach dem Gottesdienst unseren Kaffee haben, einfach eine Runde quatschen können, dass wir aber auch bei manchen Gottesdiensten mehr Zeit investieren und sagen, komm, wir essen zusammen. Das ist eine Sache, wenn man nicht erstmal irgendwo anfängt, den anderen kennenzulernen, dann bauen sich Vorurteile auch viel schneller auf. Ab November wollen wir donnerstags wieder unser Wintercafé anbieten. Wir wollen also eine Plattform bieten, um Gemeinschaft zu ermöglichen. Und wenn Gott da Leute schickt, dann wollen wir für sie einfach offen sein. Für die Menschen, die hier in den Gebäuden wohnen, jetzt wohnen und auch hinziehen werden in Zukunft. Wir wollen für sie etwas anbieten, dass sie Gemeinschaft erleben, dass sie Wertschätzung erleben, dass wir ihnen so in Gottes Namen begegnen. Und wenn sie an uns mal schuldig werden, wollen wir ihnen zeigen, es geht, dass man auch vergeben kann. Wenn jemand andere Probleme hat, wir haben zum Beispiel treue Beter in unserer Gemeinde, wenn die von einem Problem, einer Sorge hören, dann wird gebetet. Eine große Macht ist das. Und wir haben als Gemeinde auch schon mal einander geholfen in Sachen Geld, in Sachen Lebensberatung, bei juristischen Dingen, jetzt gerade bei unseren Iranern, bei sowas. Wir versuchen, füreinander da zu sein im Namen Gottes. In aller Begrenzung, aber mit Jesu Hilfe, denn Jesus ist der König, Jesus ist der Sieger und Jesus kann machen, dass wir auch in solchen Situationen richtig entscheiden. Und dass die Gnade gewinnt und die Liebe und die Annahme und nicht die Verurteilung und der religiöse Wahn. Ich habe mir noch eine Herausforderung ausgedacht bis Weihnachten. Ein Schraubenschlüssel macht nur Sinn, wenn ich den in die Hand nehme und jetzt wirklich sage, ich probiere jetzt diese Schraube zu lösen. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch erlebt das schon als eine große Herausforderung, wenn ich sage, lade doch mal jemand aus der Gemeinde ein, der noch nie bei dir zu Hause gewesen ist. Bis auf Schanzens ist noch nie jemand bei mir zu Hause gewesen. Ich lade euch ein. Kommt alle, ich habe eine Kaffeemaschine mit viel Kaffee. Für manche von uns ist es wirklich eine Herausforderung, mal die eigene Wohnung zu öffnen und zu sagen, komm einfach mal vorbei. Auf einen Kaffee, muss ja nicht lange sein. Ich räume auch nicht extra für dich auf. Den Stress mache ich mir nicht, das kann ich nur empfehlen. Einfach so, wie ihr seid, einfach mal Menschen einladen, die ihr noch nie bei euch zu Hause hattet. Weil wir als Menschen, ja, Jesus sagt selber, ja, wenn ihr die einladet, die ihr mögt, ja, was macht ihr Besonderes? Ladet mal wen ein, der noch nie bei euch war. Für manche ist das vielleicht eine große Herausforderung, mal zu sagen, ich möchte Mut haben, Beziehungen da zu fördern und ich lade jetzt einfach mal wen ein. Manni hatte Geburtstag zum Beispiel im Oktober. Ne? Manni, hat dich schon mal einer eingeladen in letzter Zeit? Ne? Wird Zeit. Ne? Oder kommst mit dann? So, ja. Für die einen ist es eine Herausforderung, wirklich auch die Zeit zu erübrigen oder ja, macht euch nicht so einen Stress, sondern einfach mal tun. Und das andere ist, dass manche sich auch nicht einladen lassen. Und die werden eingeladen und die sagen, ach nee, ich kann nicht und im Grunde will ich nicht. Ja? Und du bist, eigentlich passt du gar nicht zu mir. Ja? Und wenn wir diese Herausforderung mal überlegen, bis Weihnachten, einfach nochmal das nicht als frommen Vorsatz nehmen, sondern wirklich mal überlegen, wen einfach mal sich vielleicht auch von Gott zeigen lassen. Ich möchte da Mut haben, in meinem kleinen Bereich Beziehung zu leben, das fände ich schön. Denn Beziehung ist ein Ausdruck von Liebe. Und ich möchte nicht, dass in unserer Gemeinde jemand einsam im Nebel wandert, sondern dass wir die Liebe Gottes immer mehr entdecken und immer mehr feiern und sagen, wow, funktioniert schon hier auf Erden. Wie wird es dann erst sein, wenn wir im Himmel sind? Amen. Ich möchte mit uns beten. Und ja, ihr könnt dazu gern nochmal aufstehen, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Ach Jesus, ich danke dir, dass du Gemeinschaft bist, dass du mit Vater und dem Heiligen Geist zusammen eine Einheit bildest und dass du in dieser Einheit Liebe in absoluter Fülle hast. Und das Geniale ist, dass du uns einlädst, teilzuhaben an dieser Liebe und dass du uns beibringen möchtest, Liebe weiterzugeben, Beziehungen zu ermöglichen. Und wir haben hier an dieser Stelle gesehen, wie du mit dieser Frau reagiert hast, wie du ja auf sie, ja, auf diese Situation eingegangen bist. Du bist gnädig und barmherzig. Du redest die Sünde nicht schön, sondern du trägst die Schuld von uns Menschen selbst am Kreuz für uns stellvertretend, damit wir frei sein dürfen, damit wir neu anfangen dürfen. Und so wollen wir dich bitten, Herr, gib uns Gelegenheiten zu trainieren, beziehungsfähiger zu werden als Gemeinde und als Einzelne. Lass diesen Bereich wachsen und gedeihen in unserer Gemeinde. Hilf, dass wir diesen Teil des Mottos ja in die Hand nehmen wie ein Werkzeug. Und dass wir schöne Dinge dabei erleben mit dir und Menschen. Amen. Amen.